Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Regelmäßig, wenn die Sai-Briefe ins Haus flattern, beginne ich, das Heft von hinten zu lesen. Ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, aber ich stehe jetzt mal einfach dazu. Und zwar schaue ich mir die Veranstaltungen an, die in der Region angekündigt werden. Und immer wieder, wenn es um Kunst, Kultur oder Umwelt oder sonstige Themen geht, fällt mir der Name Helena Rüttkönnen ins Auge. Und schon so oft habe ich gedacht, ich würde Helena gerne mal etwas näher kennenlernen und befragen. Aber wann immer man sich irgendwo in Segeberg oder so zu einer Veranstaltung sieht, ist natürlich nie Zeit dazu, weil das Programm ist einfach pickepacke voll. Aber dieses Jahr in Prashanthi Nilayam, da war es dann endlich soweit. Weihnachten war eben vorbei und wie sollte es anders sein, hatte Helena auch damit geholfen. Nachdem die Arbeiten nun abgeschlossen waren, war sie relaxed und so konnte ich mich mit ihr treffen. Darum soll es heute gehen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Sathya Sai Baba in Demut zu Füßen. Ja, liebe Helena, endlich schaffen wir das mal, miteinander mehr als nur zwei Worte zu wechseln. Als erstes habe ich eine Frage, die auf den ersten Blick nicht nach Kunst oder Kultur aussieht. Und zwar arbeitet ihr sehr erfolgreich mit Flüchtlingen. Darüber würde ich gern ein bisschen mehr hören. Was war eure bzw. was war deine Motivation?
Okay. Was mich sehr fasziniert, ist die Einheit von den Religionen, ne? Dass wir nicht verschiedene Religionen sind, sondern eigentlich alle aus dem gleichen Ursprung kommen, wenn wir die Liebe nehmen, nur verschiedene Ausdrucksformen. Und in Lübeck oder in Rathenau, in meiner Gemeinde, wo ich wohne, haben wir ein Kunstprojekt mit denen gemacht, das sind ja alle Muslims, dass sie selber Plakate über ihr Land gemacht haben. Und dann haben wir eine Ausstellung in der Stadthalle dazu gemacht. Ne? Und dadurch, dass ich diese Auffassung habe, sind nicht verschieden, konnte ich ganz nah zu diesen jungen Männern kommen. Die merken ja, ich unterstütze sie nur in ihrer eigenen Religion, ich will denen gar nichts wegnehmen. Und das gibt so eine sehr gute Basis, ne? Dass man da miteinander in einer sehr leichten und einfachen Weise kommunizieren kann. Das ist einfach, glaube ich, ein ganz wertvoller Gedankengut, aber auch Tiefe, die Baba uns gibt mit der Einheit der Religionen, ne? Und auch, dass jeder Mensch, dass wir eins sind. Die haben nur verschiedene Gesichter und verschiedene Geschichten, ne? Die wir hier leben, ne? Aber letztendlich alles spiegelt uns selber, ne? Um uns.
Das sind junge Männer?
Das sind junge Männer, so um 20. Und ich wollte was mit den Flüchtlingen machen. Und da ich Künstlerin bin, dann wollte ich mal meine Fähigkeiten zum Dienst stellen. Dann haben wir ein Projekt kreiert, zusammen mit Gemeinde. Also es ist nicht mein Projekt, zusammen mit Gemeinde Rathenau, mit der Kommune Rathenau. Und wir haben mit den Flüchtlingen zusammen 3-4 Monate gearbeitet. Und die konnten ganz schlecht Deutsch zu der Zeit, aber die konnten zeichnen, ne? Die konnten irgendwas erzählen, was sie mögen. Und wir haben dann uns einmal in der Woche getroffen und haben Plakate vorbereitet über ihre Heimat, um eine Integration zu erleichtern, um den Deutschen in unserer Gemeinde eine Möglichkeit zu geben, mehr Informationen im Rathaus über das Land zu kriegen, wo jetzt diese jungen Männer her sind. Und dann haben wir eine sehr schöne Eröffnung gemacht. Also diese Plakate waren dann an den Wänden angebracht im Rathaus. Und dann hat die Bürgervorsteherin hat eine Rede gehalten, dann hat die Migrationsbeauftragte eine Rede gehalten, dann habe ich über Sayyad gesprochen und dann die Flüchtlinge, die konnten ja nicht so viel sprechen, die sind dann in ihre Trachten gekommen. Ne? Es war schönes Essen, haben sie mitgebracht und das war einmal ein integratives Fest für das Gemeinde, die da hingekommen sind. Und die waren, also ich habe mich so genossen, diese strahlenden Gesichter von diesen jungen Männern. Wie sind jetzt was? Wie sind jetzt nicht nur irgendwie Flüchtlinge irgendwo, die geduldet werden, sondern wie sind jetzt in der Mitte des Geschehens? Das war für mich das größte Geschenk mit denen. Also es war so schön. Und wir wollen jetzt ein zweites Projekt machen, auch bei uns in der Gemeinde, in der Kommune. Und zwar mit dem Umweltamt zusammen. In Rathenau ist Medizinwald. Und in dem Medizinwald, da sind verschiedene Bäume, ne? Und da sind so Tafeln, für was sind die Blätter oder die Früchte von diesem Baum gut.
Also wie so ein botanischer Garten, ja. Wo das, ja?
Ja, so ein, das ist so ein Spaziergang, so ein Weg. Und da sind aber nicht viele Bänke. Und wir wollen mit den Flüchtlingen und mit der Satya-Sai-Gruppe Lübeck und mit dem Umweltamt zusammen machen wir fantastische Stühle. Wir designen verschiedene Stühle für diesen Bereich, dass da die Leute sich hinsetzen können. Einfach voll von Fantasie, aber man muss drauf sitzen können. Das ist die einzige Begrenzung. Und das will ich jetzt im Januar anfangen, wenn ich wieder da bin. Also alle wollen mitmachen. Und ich denke, das ist so richtige Integration. Die tun was fürs Gemeinde, kriegen ein sehr gutes Gefühl dafür, sind akzeptiert, sind respektiert und können ihre Fähigkeiten zeigen. Sie sind dann nicht irgendwo in der getrennten Ecke in Sprachkursen, sondern sind mit uns zusammen, die Ämter arbeiten mit denen zusammen und dann ist es für die auch einfacher, Aufenthaltserlaubnisse zu kriegen. Ne? Die lernen auch schneller so Deutsch, ne? Da sie in einem aktiven Geschehen sind. Und es macht sehr viel Spaß. Es macht sehr viel Spaß, was ich schon alles von Afghanistan weiß.
Ja, wo kommen die meisten her? Also Afghanistan und?
Also bei uns im Gemeinden, die jungen Männer, mit denen ich zusammenarbeite, kommen alle aus Afghanistan. Die sind die am schlimmsten Betroffenen und wie so Papa immer das macht, er gibt uns diejenigen, die wirklich in Not sind. Es kommen auch welche aus Syrien, es gibt also, aber das ist eine andere Gruppe. Die sind, das muss ehrlich sagen, die sind so ein bisschen auseinander.
Also die Syrer und auch die Afghanen sind mehr unter sich, möglicherweise auch wegen der Sprache?
Ja, also es ist nicht so eine richtige Einheit zwischen diesen Gruppen, leider. Sondern es geht so ein bisschen, die Afghanen sind da und die Syrer sind da, auch wenn wir unser Café International haben, die sitzen oft an verschiedenen Tischen. Kommt vielleicht auch durch die Sprache. Also das ist, also es ist noch nicht da, diese Integration untereinander, es ist leider so. Aber wenn wir die erstmal in Gemeinde integriert bekommen, das ist schon mal was.
Du hast vorhin erwähnt, dass du durch die Bilder, die die Afghanen gemalt haben, viel von Afghanistan gelernt hast. Was haben sie denn gemalt?
Die haben zum Beispiel gezeichnet, was über ihre Schule, wie die Schule war. Ne? Und das war faszinierend. Eins von den jungen Männern, ne, der hat mir ein Bild von Schule gezeichnet, ein Zelt, wo er die ersten Jahre zur Schule gegangen ist.
Naja, wenn man sich hier in Puttaparthi die Schulen anguckt, ist zwar kein Zelt, aber mehr auch nicht.
Ne? Ja, und sie haben ganz begrenzt, sind sie zur Schule gehen können. Es kommt darauf an, aus was für Familie der kam. Einige waren richtig in guten Schulen, in wirklich guten Schulen. Andere haben kaum eine Schulausbildung. Es gibt viele, die gar nicht lesen können, die gar nicht schreiben können. Es ist ganz, ganz verschieden. Also, und dann haben wir natürlich viel über, also was mein ja Thema ist, über die Rolle der Frau da uns unterhalten, ne, was sie alles erzählt. Da ist ja diese Burgersachen, ne, du kannst ja gar nicht erkennen. Das war schon ganz interessant, dass man damit so lebt, ne? Und dass die Frauen einfach dadurch auch geschützt sind, also was sie alles so gelernt haben. Ne? Das ist diese Kultur, aber es ist, glaube ich, auch wahr, dass sie sonst ganz stark von Männern auch belästigt werden können. Ne? Der eine hat erzählt, die wagen kaum für eine längere Zeit irgendwo rauszugehen und dass der Mann sehr dominierend ist. Also die Mädchen, die haben kaum, also nach dieser Taliban-Geschichten, kaum Schulausbildung, nicht lesen, nicht schreiben. Na, und dann diese absolute Bevorzugung der Jungs in der Familie. Die Mädchen dienen.
Ihr habt da jetzt nur Jungs oder habt ihr auch Mädchen?
Wir haben ein Mädchen und da war ich fasziniert, die alleine aus Afghanistan hierher gekommen ist.
Wie ist die integriert jetzt in der männlichen Afghanistan-Gruppe?
Ich glaube gar nicht. Die ist auch relativ frisch und kann kaum Deutsch. Und ich war so verwundert, da die Jungs mir erzählt hatten, es ist unmöglich, eine Frau aus Afghanistan allein hierher zu kommen. Und auf einmal war diese junge Frau da. Das muss wirklich eine ganz so mutige Frau sein, ne? die alten Konventionen abgebrochen hat und einmal weggegangen ist. Ne? Also war schon faszinierend, die zu sehen. Und wenn sie länger hier sind, sie sind auch verunsichert durch unsere Kultur. Und dann gibt es Probleme in den Familien, da die Frauen sehen, dass wir uns anders verhalten. Gibt es innerfamiliäre Probleme. Und vor allen Dingen, da sie hier auch viel Informationen kriegen, was sie gar nicht zu Hause bekommen haben, dass sie nicht lesen können. Das waren nur die Mullahs, die das weitergegeben haben und teilweise falsch vom Koran. Also Koran schreibt das alles nicht vor. Hier langsam entdecken sie, ich kann meine Identität hier bilden. Und dann kann man sich vorstellen, was für Spannungsfelder sie in den Familien ergeben. Für die Männer ist das was ganz Neues. Denn denen wird jetzt ihre patriarchale Rolle genommen, was auch genommen werden muss, wenn sie sich hier integrieren wollen, wenn die den jungen Männern Arbeit geben, dass sie teilweise den weiblichen Vorgesetzten nicht gehorchen. Sie müssen lernen, den weiblichen Vorgesetzten zu gehorchen hier. Und das ist eine unendliche Umwandlung, die Frau als volles Gegenüber zu akzeptieren.
Naja, ich glaube, dass es auch noch deutsche Männer gibt, die da ein wenig Bedarf an Einsicht haben, sag ich mal. Du hattest eben erwähnt, dass ihr im Januar ein neues Projekt beginnt. Jetzt eben ist es Weihnachten 2016 gewesen, also Weihnachten ist gerade vorbei. Und auch hier hast du auf der künstlerischen Seite mitgewirkt.
Ja.
Du warst wieder mit Dekoration beschäftigt hier?
Ja, viele Tage. Ich hatte die Freude, mit der südafrikanischen Gruppe zusammenzuarbeiten. Das Thema war ja Love, Living Our Values Every Day.
Also jeder Buchstabe von Love bedeutete was?
Ja, also L, Living, also Leben. O, Our, unsere Values, Werte, Every Day, jeden Tag. Und das war auch sehr wichtig für die, dass wir das auch verwirklichen. Und das war so von der Leiter der Gruppe, der betonte das sehr, dass das, was wir da machen, wir tun das gar nicht. Papa tut das selber und das wird eh geschehen, ne? Aber es kommt darauf an, wie wir uns zueinander verhalten. Das ist das Wichtigste für uns. Alles andere tut er. Das hat mir einfach richtig gefallen. Also Seba aus diesem Blickwinkel zu sehen, dass ich tue ja gar nichts. Sondern ob wir in Einheit handeln, ob wir liebevoll miteinander umgehen, ob wir die Werte wirklich in die Tat umsetzen. Denn sonst ist ja so ein Slogan ein, was soll es? Also das kann man vergessen. Und darauf haben sie geachtet. Und dadurch war die Stimmung in der Gruppe sehr einheitlich. Es war keine Konkurrenz, man hat sich gegenseitig geholfen. Es war wunderschön, einfach so miteinander, so Hand in Hand zu arbeiten. Ne? Also ich spürte keine Hektik, keinen Stress, obwohl es ist sehr viel Arbeit. Es wurde auch, wenn wir dann nachts dieses Xai-Gulwan-Halle dekoriert haben, immer bis 2 Uhr, es wurde kurz vor 2 dann aufgehört. Egal, ob fertig oder nicht fertig, ob die Aufgabe da war oder da. Es war dann okay, wir haben jetzt so lange die Zeit gearbeitet, jetzt werden wir Abschluss, Om Shanti Shanti, und morgen machen wir weiter.
Ja, das ist interessant. Ich habe mich nämlich morgens manchmal schon gefragt, wann um alles in der Welt ist diese ganze Dekoration aufgehängt worden? Und ja auch in schwindelnder Höhe.
Ja, ja. Und Mangai und ich, wir durften zur Residenz von Satya Sai, durften wir dann dekorieren. Das war natürlich ein Höhepunkt für uns. Also das... Innen durften wir nicht, aber außen.
Und? Was war das für ein Gefühl?
Also ich muss sagen, es war beeindruckend. Es war beeindruckend, in dieser Energie auch längere Zeit zu sein. Ne? Wenn du direkt vor einem Resident bist, das, was für eine Energie das strahlt. Was ich spürte es so, also wir durften auch da beten. Und ich fühlte mich wie in eine andere Welt umgesetzt. Ne? Also es hat ganz lange nachgewirkt, diese Energie da, wo wir da lang gegangen sind, wo wir viel Zeit uns genommen haben. Und nehmen dürften, als sie uns weggeschickt haben, die Seba da ist, und wirklich jede Detail dann da an dem Fenster extra auch sorgfältig gemacht haben. Aber es war so eine starke Energie, ne? Also irgendwie so erhebend, ne? So total erhebend und nur das Bedürfnis, nur still zu sein. So richtig das innere Bedürfnis, bloß nur still, dass es nicht alles wieder verschwindet.
Jetzt ist ja Weihnachten gerade eben vorbei. Jetzt dürft ihr wahrscheinlich ja wieder dahin, um die Dekoration abzubauen.
Nee, da dürfen wir jetzt nicht hin, da es kann schnell abgebaut werden.
Oh. Ich frage mich manchmal, was mit diesen ganzen Dekorationen, die ja bei allen Festen sind, geschieht. Werden die irgendwo gelagert? Nehmen die Länder die wieder mit nach Hause?
Es ist so bei dieser Weihnachtsdekoration, andere Dekoration weiß ich nicht, aber bei dieser Weihnachtsdekoration wird alles wieder, die verschiedenen Teile, ob das denn jetzt die Kugel oder irgendwelche andere Teile, die werden abgenommen, sortiert, die kommen in Kisten rein und das wird alles hier gelagert. Und das kann im nächsten Jahr wieder verwendet werden, aber wird nichts weggeschmissen. Jedes Jahr kommt ja auch was Neues dazu. Also es wird gut aufbewahrt und genauso, wir hatten ja bei dieser Ausstellung, die wir zu der Weltkonferenz 2015 gemacht hatten, haben wir darauf geachtet, dass die Materialien wiederverwendet werden können. Wenn wir so Stoffe hatten oder Saris oder andere benutzt haben, wurden die in der Seva-Aktion im Dorf an arme Leute weitergegeben. Und Materialien, die man nicht wiederverwenden kann, die haben wir vermieden. Dass das gar nicht so dieses Müllproduktion mehr ist. Und genau dasselbe ist eigentlich bei dieser Weihnachtsdekoration. Ich denke, alles, was da benutzt worden ist, wird entweder als in der Seva-Aktion weitergegeben oder es wird hier gelagert. Und fürs nächste Jahr ist es schon da und dann kann die nächste Gruppe da dran gehen.
Jesus said, you sent me will come again. Jesus said, he who sent me will come again. Sigh, sigh, such a sigh, Baba, Baba, Baba. Sigh, sigh, such a sigh, Baba, Baba, Baba. Jesus said, the Lamb will sound his name. Jesus said, the Lamb will sound his name. Baba, Baba, Satya Sai Baba. His name will mean the truth. Satya, Satya, Satya Sai Baba. Jesus said, his robe will be blood red. Sigh, sigh, such a sigh, Baba, Baba, Baba. Sigh, sigh, such a sigh, Baba. His crown will be his hair. Baba, Baba, Satya Sai Baba.
Eben hast du die Weltkonferenz 2015 angesprochen, an der du ja auch gestalterisch mitgewirkt hast. Aber zuvor hätte ich natürlich doch noch die Frage, die ich vergessen habe, zu Beginn zu stellen, also meine Lieblingsfrage, seit wann du bei Sai Baba bist, wann du von ihm gehört hast und durch wen?
Also allererste Mal den Namen von Sai Baba habe ich von meinem jetzigen Mann gehört. Er hatte den indirekten Kontakt zu Sai Baba durch seine Schwester, die eine Freundin hatte, die ein Sai-Devotee war aus Freiburg. Zu der Zeit hat er schon irgendwie eine Anziehungskraft zu ihm gespürt, aber er meinte, er sei zu streng für ihn und wollte noch nicht so richtig diesen Weg gehen. Er war zu der Zeit bei der Anthroposophie, das war eine Ausbildung, seine Schwester war da. Und diese Frau, die zu der Zeit aktiv auch in der Sai-Organisation war, war auch bei der Anthroposophie.
Hat er gesagt, was zu streng an Baba gewesen ist?
Er hatte das Gefühl, wenn er jetzt mit Baba sein Leben anfängt, es ist ernst. Es ist ernst, da wird nicht mehr gespielt.
Und es ist ernst geworden.
Ja, und dann muss man wirklich an sich selber richtig arbeiten. Es ist kein Spiel mehr. Es ist nicht dieses Esoterische oder sowas, ne? Dass man mal hier war, was macht, hier hat man irgendwas Nettes und so, sondern das geht durch das ganze Leben. Ne? Und das wollte er zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Okay, du hast also durch ihn von Barber gehört und wie ging es dir damit?
Ich dachte, okay, es gibt so viele verschiedene Gurus. Zu dem Zeitpunkt also habe ich mich gar nicht so damit beschäftigt. Ich war eh so mehr auf dem Anti-Guru-Trip. Ne? Also ich wollte damit nicht viel zu tun haben, wegen meiner eigenen Vergangenheit, da ich so Visionen hatte und da sehr sensibel auf esoterische Sachen negativ reagierte, da ich da damit wenig zu tun haben wollte, da ich da auch eine große Gefahr gespürt habe. Ich wollte was Ernsthaftes. Ich wollte etwas, wo man wirklich spirituell wachsen kann, was nicht ein Spiel ist. Und deswegen habe ich da immer über diese Kurs so einen Bogen ringherum gemacht und habe mich einmal an der christlichen Mystik orientiert.
Ja, also die christliche Mystik und Baba sind doch Parallelen, ne?
Ja, das sind Parallelen, aber ich zu der Zeit kannte ich Baba nicht. Ich glaube, ich habe Baba von Kindheit an in mir, nur mit dem Namen konnte ich ihn noch nicht zu dem Zeitpunkt verbinden, sondern habe immer den Namen Jesus draufgegeben. Und habe mit diesen christlichen Sachen sehr intensiv auch das Neue Testament gelesen, besonders Johannesevangelium, und habe da meine spirituellen Erkenntnisse gewonnen. Und das Schöne war, alles das, was Baba so uns sagt als Verhaltensweise, kam von innen. Ne? Ich hörte auf, Fleisch zu essen, ich mochte das überhaupt nicht. Alkohol absolut nicht. Das alles entwickelte sich von innen. Ne? Und ich dachte einmal, okay, so ganz christlich bist du doch nicht, ne? Mit diesen Verhaltensweisen von der Kirche. Irgendwas ist das anders, aber ich war glücklich damit.
Ich bin nicht sonderlich bibelfest. Johannesevangelium, welche Stelle im Johannesevangelium hat dich denn besonders angezogen oder geprägt?
Also ich würde sagen, ganz Anfang. Am Anfang war das Wort, und das Wort war Gott und so. Ein Archeologos, Ologos, ne? Und das hat mich besonders interessiert, was heißt das eigentlich? Was ist Logos? Denn Logos, also ich habe dann mich auch mit der griechischen Sprache auseinandergesetzt. Diese Bedeutung für Logos ist nicht Wort, das ist viel weiter. Das ist die Vernunft, das ist der Geist, der Ursprung, ne? Und das war dann sehr schön für mich, als ich dann später in den Vorträgen von George Papadelis von ihm das bestätigt bekam, dass das eine falsche Übersetzung ist mit dem Wort. Am Anfang war Logos, heißt, am Anfang war eigentlich der Geist, diese Weisheit, ne? Alles das, was es ist, also viel tiefere Bedeutung. Und das, mit diesem Satz bin ich sehr tief gegangen und habe viele Erkenntnisse für mich gemacht, was das eigentlich ist, dass es geht in die Richtung Advaita. Es ist alles eins.
Georgios Papadelis ist ja der griechische Devoti, der uns so viel über die griechischen Philosophen beigebracht hat, und zwar im Vergleich der griechischen Philosophie mit Advaita.
Ja, und da fing ich an, so die ersten Erfahrungen auch damit zu machen, dass nicht die Menschen getrennt voneinander sind, ne, sondern die sind ein Bild um mir. Und ich verstand, wenn ich Bilder male, dass für jedes Bild Baba mir, also ich sage jetzt Baba, zu der Zeit wusste ich den Namen nicht, eine verschiedene äußere Umwelt gibt, in der ich dieses Bild malen kann. Es kommen verschiedene Elemente, verschiedene Aufgaben, das soll ich in der Zeit erledigen, ne? Das ist die Herausforderung. Ich habe auch zu der Zeit Bilder gemalt, da habe ich 7 Wochen oder sowas für ein Bild gebraucht. Und dann, wenn das Bild fertig war, dann fing eine neue Bildperiode an. Das ist ganz spannend und deswegen dachte ich einmal, diese Umwelt ist eigentlich nicht viel mehr als Spiegel für mich, womit ich arbeiten kann, womit ich lernen kann, was mir einmal die Impulse gibt. Ob es Gespräche sind, ob es Begegnungen sind, ob es Landschaft sind, ob es die Tiere sind, die mich dann in diesem Bild einmal das erleben lassen. Es ist nicht dann, sagen wir mal, das Bild auf der Ebene zu malen, dass nur einmal die denkst, die Farbe, die Form oder so, sondern es ist gleichzeitig erfahren. Und das gibt dem Bild eine ganz andere Qualität, da du mit deinen Instrumenten, die ich in der Kunsthochschule gelernt hatte, die Farben und Formen, auch in der Kreation lebst, die du malst. Also ich saß so in meinem Zimmer und dann hörte ich auf einmal nur die Worte sitzen und warten, sitzen und warten, sitzen und warten. Und irgendwann begriff ich, es ist nicht sitzen und warten, es ist sitzen und tun. Und dann begriff ich, das Leben ist in dem Sinne nicht warten, sondern tätiges Werden im Tun. Und deswegen dieses, du kannst sitzen, aber du sollst einfach aktiv sein mit den Energien, die dir gegeben sind und nicht einmal denken, wird schon kommen, da kommt nicht viel.
Gut, und wie ging es dann weiter mit Barbara? Also du hast über deinen Mann davon gehört und wann hat sich denn dein Interesse geweckt?
Also mein Interesse hat sie eigentlich, hatte eine Ausstellung und da war ich in einem Raum untergebracht, wo Bücherregale waren und da guckte ich drin und da war auch ein Buch von Sai Babas. Und die habe ich aus dem Buchregal rausgeholt und haben wir so reingeguckt. Nicht viel mehr, habe wieder zurückgelegt, weil irgendwie es blieb noch was. Ne? Also ich guckte dieses Bild da an. Naja, und dann, vielleicht ein Jahr dazwischen, kam ein jetziger Mann aus der Schweiz mit einem Buch über Baba. Ich machte dann das Buch auf und ich stellte fest, das ist mein innerer Lehrer. Das war klar, das ist der innere Lehrer. Und dann kurz danach, ich saß so in aller Ruhe in meiner Staffelei und habe gemalt. Und ich hatte das Gefühl, er war in meinem Studio und hat gesagt, komm nach Puttaparthi. Komm nach Puttaparthi. Okay. Und ich dachte, oh, ich nach Puttaparthi mit meinem Künstlereinkommen. Ne? Wie soll ich so eine Reisenummer finanzieren? Und dann, es war relativ schnell danach, sagte mein Mann, jetziger Mann, der das auch gut finanzieren konnte, lass uns nach Indien reisen, lass uns nach Puttaparthi reisen. Und dann haben wir dann auch auf die Reise gemacht und dann kamen wir hier an. Es war im 2000. Wir kamen nachmittags an und ich sah ihn eigentlich nur von hinten. Ich sah, wie er seine Hand so bewegt hat, immer war das Bhajan singen, ne? So wie er das pflegte zu tun. Am nächsten Morgen war ich früh in den Lines und hatte das Gefühl, heute wird irgendwas passieren. Heute wird irgendwas passieren. Ich fühlte so eine Energie in meinen Händen. Und dann hat er seinen Gang gemacht durch die Frauen. Und es war ja so der Zeit, dass die Frauen dann, wenn er durch war, dann ganz schnell zum Frühstücken hingerannt sind. Ne? Es war beinahe leer dann da. Aber ich wollte nicht zum Frühstücken, ich saß da. Und dann kam er von der Männerseite und das war gerade Ganapati-Festival. Und da war ein ganz großes Om, ganz großes Om. Und er stand da vor diesem Om und hat dann diese Bewegung gemacht.
Und wir sind hier nicht beim Fernsehen.
Okay, und hat dann diese typische Handbewegung gemacht, ne, was wir von ihm kennen, wo wie er so beim Reden oder so, wie soll ich das beschreiben? Ne?
So, als ob er uns angehoben hat.
Oder? Ja, ob er einen erhebt, ja, so. Ich hatte das Gefühl, er guckt mich direkt an mit dieser Bewegung. Ich spürte, wie eine ganz starke Energie auf mich zukam. Eine ganz, ganz starke Energie von ihm direkt zu mir. Und ab dem Moment an war ich nur glücklich. Die ganze Zeit, die 3 Wochen, die ich hier im Ashram war, ich war nur glücklich. Also ich strahlte, also es war irgendwie er hat mich glücklich gemacht. Und seitdem ist es eigentlich meist so, wenn ich hier bin, dass er mir diese Energie schenkt. Es ist schwieriger, das in Deutschland zu behalten, da sehr viel äußere Einflüsse ist. Hier erlebe ich es immer wieder. Das ist, vielleicht geht es irgendwas wie Ananda, irgendwie so etwas ganz Starkes, ne? Wo du einfach denkst es nicht mehr. Du denkst es nicht mehr, es ist nur. Und du spürst es und du siehst es. Ich weiß nur, dass es bestimmt wahr war, da Leute mich dann auch hier im Ashram, als ich rumlief, ne, so angeguckt haben, sie ist nur glücklich. Wenn man so in der inneren tiefen Ruhe ist, ne, wie bei Vedanchanten oder so, oder alles diese, du kannst die ganze Umwelt vergessen. Zu der Zeit konnten wir unsere Skizzenbücher mitnehmen. Ich hatte dann immer mein recht großes Skizzenbuch mit mir und bin damit einmal immer in die Darshan-Halle gegangen. Und das war meist so, unsere Kommunikation lief so. Ich kam in die Darshan-Halle, dann spürte ich, wie er mich geguckt hat. Und das ist ja diese Kommunikation ohne Worte. Ne? Und ich wusste dann in dem Moment, zeichne die Stelle in der Darshan-Halle. Ich habe dann die Stelle gezeichnet, er war im Interviewraum und dann, als ich mit dieser Stelle fertig war mit dem Zeichnen, ist er rausgekommen, hat sie genau dahin gestellt, ganz ruhig und so konnte ich ihn dahin zeichnen. Das sind so meine kostbarsten Dinge, die ich da gekriegt habe in der Zeit. Und du kannst ja in dem Moment, wo man so zeichnet und tief in sich geht, das ist wie ein Interview für einen, ne? Das ist ja ein Zwiesprache, ne? Zwar nicht in Worten, sondern in Linien, in Zeichen und so. Und dadurch hat er mir sehr viel beigebracht.
So, jetzt kommen wir mal eben zu der Weltkonferenz 2015, die du ja schon angesprochen hast.
Also diese Weltkonferenz, jetzt 2015, wenn man die Sprachen geht, bei mir ein bisschen durcheinander. 2015, und da hatte ich seine Gnade und auch die Freude, in dem Kernteam für diese Weltausstellung von allen Ländern, von allen Weltteilen kommt, mitzuwirken. Wir waren ein kleines Team, das war der Sangeeta Legge aus Amerika, es war die Dickes Billy Moria aus Australien und Naswen Nemesha aus Südafrika. Wir haben eigentlich diese Ausstellung dann in Design konzipiert, inhaltlich vorbereitet und so. Und das war einfach sehr spannende Zusammenarbeit, da das eigentlich auch alle noch eher junge Erwachsene sind. Und ich kam in diese Gruppe von den jungen Erwachsenen und habe sehr intensiv mit Dickes zusammengearbeitet aus Australien, der auch ein Designer ist. Und wir haben eigentlich das Ganze, auch ein Architekt, die ganze Architektur, Design, Farben, alles für diese Ausstellung dann vorbereitet, ne? Auch diese Ideenvielfalt, wie das aussehen soll. Und dann wurden die verschiedenen Ausstellungsräume, diese kleinen Ausstellungsräume, die herzförmig waren, die wurden an verschiedenen Zonen verteilt, wo die Jugend oder die jungen Erwachsenen von verschiedenen Zonen das mit Inhalten dann gefüllt haben. Und das war sehr spannendes Arbeiten mit denen auch in diesem Austausch, gerade mit diesen jungen Leuten, die alle ja auch von einem indischen Ursprung sind. Diese Verhaltensweise, die sie haben, also ich war so glücklich mit denen, denn die haben wirklich alles gegeben. volle Hingabe. Die längste Sitzung war, glaube ich, 8 Stunden, die wir in einem Stück geschreibt haben, um die Farbigkeit für diese Ausstellung, was in einem Doppeldeck-Building war, so hinzukriegen, dass es stimmig ist. Dass es einfach für den Betrachter angenehm ist, wenn er reinkommt, dass es einen Eindruck macht, dass die verschiedenen Teile nicht sich gegenseitig kaputt machen, sondern dass einfach so eine schöne Einheit bringt und dass die Bühne schön ist und alle diese Teile. Es war wie so eine Energie, diese eine Energie in dieser jungen Erwachsenengruppe zu spüren. Ne? Es war wunderschön, denn es hieß nicht mehr, ich habe das gemacht oder du hast das gemacht oder so, sondern es hieß nur, das wird gemacht oder wir machen das. Also wir oder Papa macht das, Papa macht das. In jedem von den Ausstellungsräumen gab auch interaktive Elemente, wo die Betrachter dazu eingeladen wurden, irgendwas zu tun, irgendeine spirituelle Aufgabe zu erledigen oder nur einmal Gayatri-Mantra zu rezitieren und was zu stricken oder zu häkeln in der Zeit. Und das sollte dann als Seva dann armen Leuten weitergegeben werden. Es war einmal irgendwie lebendig. Es war sehr lebendig. Das Grundprinzip für diese Ausstellung waren die 5 menschlichen Werte, ne, die wir als Grundlage reingesetzt haben. Also wir hatten 4 Ausstellungsräume, in der Mitte dann einen Baum, was dann alles so verbunden hat. Ne. Und ich hörte dann irgendwann mal, dass der Trast dann gesagt hat, gib dem alles, was sie wollen. Gib dem alles, was sie wollen. Und wir wollten viel. Und in der Doppeldeck-Building haben wir dann die ganze Lebensgeschichte von Papa gehabt. Ne? Und da waren Texte, ne, was Papa in der und der Lebensphase gemacht hat, von Geburt bis zum Mahasamadhi. Und das war so ringsherum um diesen Ausstellungsraum durchgeführt, dass man da wirklich die ganze Geschichte mitnehmen konnte, ne, was er gemacht hat. Und auch die Fragen, ne? Man konnte sie selbst testen, ob man das weiß oder nicht weiß.
Gab es da eine Frage, die du nicht beantworten konntest?
Du, bestimmt viele, aber ich hatte gar keine Zeit, die Fragen durchzugehen. Ich habe nur ganz einige gesehen, aber bestimmt, die waren nicht einmal die Fragen, ne? die er so ausgedacht hat. Aber ich hatte nicht die Zeit, ne? Wir waren so viel mit anderen Sachen beschäftigt. Ne? Also es war ja auch eine Woche, glaube ich, war die Ausstellung. Es fing so am 19. an und dann über den ganzen Geburtstag. Das war die Begleitausstellung zu der Weltkonferenz. Das Beeindruckende war, dass diese meisten jungen Erwachsenen, mit denen ich zu tun hatte, die sind nicht erste Generation Saitebuddhis, dritte vielleicht schon, vielleicht so eine vierte Generation Saitebuddhis. Das spürt man so einen ganz anderen Umgang damit. Ne? Die sind damit aufgewachsen, die Oma war schon eine Saitebuddhi. Und das ist für die wirklich so wie weiß nicht, bei uns unsere christliche Religion, ne? Wie viele Generationen da so sind. Die sprechen die Sprache, ohne dran zu denken. Ne? Also das ist für die eigene Familie. Ne? Und das sind meist auch die Familien gehören dazu. Die ganze Familie ist dann Saitebuddhis. Nicht so wie in Europa noch, es ist dann vielleicht die Frau Saitebuddhi, der Mann nicht oder so. Wir sind ganz am Anfang im Vergleich dazu. Die leben das, für die ist das Selbstverständlichste, dass Satya Sai Baba Gott ist, dass er das Größte ist und dass der Avatar ist und so. Das ist überhaupt keine Frage. Darüber diskutiert man nicht mehr.
Da hast du doch sicherlich viel spannende Geschichten gehört. Zum Beispiel, mein Opa oder meine Oma haben damals erzählt, oder?
Es gab viele. Ich muss mal jetzt mal zurückdenken, ob mir mal eins einfällt, ne? Was... Der Kobi hat besonders viele Geschichten erzählt, vor allem, wie er erlebt hat, dass Papa eine Operation gemacht hat. Er hat irgendwie was operiert und dann ist der Mann nachher gesund gewesen. Da war irgendwie so Blut an seinen Händen und so. Das muss ganz faszinierend gewesen sein. Ne? Das hat der Kobi erzählt. Ne? Und die anderen, also ich müsste jetzt genau nachdenken. Aber, nee.
serenity. Sai Buddha, embodiment of serenity. Sai Buddha, embodiment of serenity. Sai Buddha, embodiment of serenity. All are one, all are love, all are Sai. All are one, all are love, all are Sai. All are one, all are love, all are Sai.
So, zum Ende unseres Gesprächs möchte ich nochmal auf Norddeutschland kommen. Da hatten wir ja unser Gespräch angefangen. Dort habt ihr ja hin und wieder auch spannende Projekte, die die Umwelt betreffen, zu der ihr eigentlich die ganzen umliegenden Zentren, also Hamburg und Kiel zumindest, einladet bzw. mit einbezieht. Erzähl doch mal davon.
Ja, das ist ja unser Naturserver-Projekt. Das haben wir 2004 angefangen. Es ist schon ein langfristiges Projekt. Das war Vorbereitung auf eine Weltkonferenz, Treffen in Rom. Wir waren vier aus der Lübecker Gruppe da. Da hat Goldstein, war damals der Vorgesetzte, hat gesagt, es ist unsere Aufgabe, um die ganze Natur zu kümmern. Also nicht nur um die anderen Menschen, sondern um die Natur. Und dann saßen wir unterwegs im Zug nach Hause und haben angefangen, Studienkreise zu halten. Ne? Und haben dann einen Studienkreis gehalten, haben so Bilder gezeichnet und so. Und fingen langsam mit diesem Naturserver-Projekt an. Das war damals noch gar nicht so in der Organisation. Ne? Dann haben wir erstmal nur geguckt, wie können wir damit anfangen? Und haben so kleine Landartprojekte gemacht für den Fluss. Und dann sind wir zu dem Umweltamt gegangen und haben ihn gebeten, zu uns zum Studienkreis zu kommen und mit uns darüber zu sprechen, was wir wirklich nun für die Gemeinde machen könnten, außer diesen kleinen Landartsachen. Das war mehr so unsere Warmlaufphase mit diesem Thema. Und er kam in den Studienkreis, wir haben unser Om Gayatri gemacht, so ganz normal, wie man das macht. Er hat seine Karte ausgebreitet und hat gesagt, wo überall Umweltprojekte in der Gemeinde ist und wo wir einsteigen könnten. Ne? Und dann haben wir die ersten Projekte.
Also jetzt muss ich dich mal, dieses Gehupe da draußen, ja. Ne, hier im Aschraum, da steht überall, bitte, das ist auch Umweltverschmutzung. Ja. Ne? Gut, jetzt ist er gerade mal ruhig, jetzt machen wir weiter.
Ja. Okay, dann hat er uns die Orte gezeigt und das war so Staudämme. Das war das Erste mit ihm, also wir konnten so einen kleinen Staudamm bauen, wo dieses Fluss begradigt worden war. Und wir haben die Begradigung zugebaut mit einem Staudamm, damit dieses Fluss wieder den alten Fluss beandiert. Und dann hat er viele weitere Projekte uns gegeben. Wir haben Steine in den Fluss geworfen, wir haben Buchtungen gemacht, wir haben Bäume gepflanzt. Ne? Und das ist ja jetzt so, auch eigentlich dieses Medizinwald gehört auch noch zu dem. Wir waren bei den Pflanzen vom Medizinwald, waren wir auch dabei und haben da geholfen, die Bäume zu pflanzen, zusammen mit Gemeinden. Das ist alles zusammen mit Gemeinden gelaufen. Und also Gemeinde ruft uns dann ab und zu mal an, wenn sie eine besondere Aufgabe haben, ob wir Lust hätten, das zu machen.
Da fehlen mir die Worte, diese super Zusammenarbeit mit der Kommune. Allein haben wir weder die Mittel noch die Kraft, solche Projekte anzuschieben. Wir sollen gemeinsam mit anderen anpacken.
Ja, ja. Also wir kriegen da also ganz viel positive Feedback und dadurch war es ja auch mit diesem Projekt mit den Flüchtlingen überhaupt kein Problem, dass sie uns kennen.
Und die Gemeinde weiß, wer Sai Baba ist, so?
Absolut. Absolut. Also wir haben da kein Hehl daraus gemacht. Die sind ja zu uns gekommen. Der Umweltbeauftragte war in unserem Studienkreis. Wir hatten die Jugend der deutschen Organisation bei uns auch zu einem Umweltprojekt. Da ist auch der Umweltbeauftragte gekommen, hat einen Vortrag für denen gehalten, was ist Umweltschutz und was es in unserer Gemeinde ist. Und die fragen uns ab und zu mal danach. Jetzt merke ich auch, dass bei dieser, wo wir mit den Flüchtlingen jetzt arbeiten, die sind so ganz so neugierig. Wer ist das denn? Ne? Also wir machen ja keine Propaganda. Wir wirken nur so, wie wir sind. Ne? Und sagen wir, wir fahren nach Indien. Okay, dann fragen sie, wo fährt ihr denn dahin? Okay, so Satya Sai Baba. Also für uns ist das kein Geheimnis. Also und die wissen das auch ganz genau und die schätzen das. Die schätzen das. Da wir, es kommt durch die Arbeit, die wir tun. Das Schönste war, ich hatte ja die Plakate gemacht für die Ausstellung und dann habe ich den Kontakt gehabt zu dem Vorsitzenden des Kulturvereins für Afghanistan. Und er kam zu uns und wollte die Plakate abholen, da er das bei verschiedenen Veranstaltungen einsetzen wollte. Er kann es ja besser gebrauchen als ich in den Atelier-Ecken. Er kam dann, okay, hat sich so mit uns unterhalten und dann waren wir mit dieser Übergabe eigentlich fertig, ich hatte uns sehr gut mit ihm unterhalten, der weiß sehr Bescheid und dann hatte ich so ein großes Bild von Papa, den kenne ich auch. Das war so ein richtig schöner Abschluss, den kenne ich auch. Und das ist einfach irgendwie, ich glaube dadurch, wenn wir das geheim halten, wir hindern unseren Fortschritt. Ich erlebe jetzt nur eine große Neugier bei den Leuten in einem Helferkreis für die Flüchtlinge. Was das ist, die fragen mich einmal, ja, was ist der denn, was macht der dann, was macht ihr denn? Ne? Und das ist das Schöne, das kommt von deren aus. Ne? Und so ist das auch gesund. Also es ist also wie durch unsere Persönlichkeit oder was wir auch so machen. Ne? Also, ja, dass wir kein Fleisch essen, warum isst die denn kein Fleisch? Nee, essen wir nicht. Eier essen wir kein. Und das kommt irgendwie so, ne, so da wir schreiben das ja den anderen nicht vor, dass sie das nicht machen sollten. Wir wollen ja die nicht erziehen, wir verweigern nur, dass wir das nicht nehmen. Und Patrick natürlich mit seiner Gitarre hat dann auch mit denen Musik gemacht.
Ja, du hast schon ein paar Mal deinen jetzigen Mann erwähnt. Also wir müssen jetzt mal sagen, hier, Patrick, das ist dein Mann.
Patrick spielt ja Gitarre, ne? Und das hat ja auch einen Einfluss dann drauf. Ja, also das ist ein schönes Miteinander. Also ich denke einmal, das ist mit dem Gemeinde, wir haben einen sehr guten Weg, den wir gehen können und die wollen uns. Die wollen uns, wir müssen uns nicht anbieten.
So soll es sein, so hat Barbara das auch erhofft, glaube ich.
Ich denke, das ist dann so dieses ganz normale Miteinander, ne? Dass sie sehen, die sind halt Menschen, die haben Ideale und die versuchen, ihr Ideale zu leben. Und da kriegst du Respekt, wenn du die wirklich lebst. Ne? Denn die haben auch ihre Ideale. Ne? Und es hapert oft daran, dass man es nicht umsetzen kann, da die eigene Kraft nicht reicht. Und natürlich fragen sie, wie schaffen die das denn? Wo kommt da die Kraft? Und wir haben dann unseren großen Meister, ne? Der uns durchführt und durchbringt und unsere Ideen gibt und alles das.
Om Sairam.
Tali yento pulakarinchu satya dharma prema nityamai undina udami talli ento pulakarinchu vishwa shanti nichu vishwa shanti nichu వివిధ సౌఖ్యము హెచ్చు వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ వినుడు వినుడు.
Damit ist diese Sendung wieder zu Ende. Heute war unser Gast Helena Rotkönnen. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt, wie die Gruppe dort es geschafft hat, in der Kommune so akzeptiert zu werden, die offiziellen Behörden sogar wissen, wer Satya Sai Baba ist, und es da offensichtlich überhaupt keine Hemmschwelle von Seiten der Behörden gibt. Falls Sie Informationen oder Fragen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen des gesamten Radioteams Ihre Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen guten Tag.
Yeah.